Was für ein epischer Trailer. Da fehlen einem die Worte, das baut so viel Spannung auf. Und da fragt man sich dann so, und wie kann man die Spannung jetzt halten? Ich versuch's gar nicht erst, denn das ist fast unmöglich, nach so einem Hollywood-reifen Teil noch das Niveau von Spannung zu halten. Ich weiß, ihr seid auch hier, um euch etwas zur Ruhe zu kommen, um euch zu entspannen, um auf Gott zu hören, um seine Worte auf euch wirken zu lassen. Und dafür soll natürlich Platz sein. Ich freue mich, dass ich jetzt nach 3 Wochen Abstinenz von der Kanzel wieder hier sein kann, predigen kann. Das hat folgenden Grund. Im Juni ist bei uns so, das ist der vorletzte Monat im Gemeindejahr. Unsere Gemeindesaison, die geht ja mit den Schulferien oder mit dem Schulkalender oder mit dem Unikalender oder mit dem Bundesliga-Kalender. Das heißt, wir starten nach der Sommerpause und vor der Sommerpause ist die Gemeindesaison zu Ende. Das heißt, für die nächste Gemeindesaison steht ein Gemeindemotto Predigt rein. Und aus diesem Grund ist Anfang des Monats meine Studienzeit, wo ich mir ganz viel Zeit nehme, auf Gott zu hören und mit Mitarbeitern zu sprechen aus der Gemeinde und verschiedene Sachen durchzukauen für das neue Gemeindejahr, für die Gemeindesaison. Und das war jetzt in den letzten 3 Wochen meine Herausforderung. Und jetzt, am letzten Sonntag im Juni, fasse ich unsere Gottesdienstreihe Jesus bezieht Stellung, herausfordernde Aussagen von Jesus zusammen. Und heute geht es um eine sehr herausfordernde Wahl. Vielleicht ist euch aufgefallen, wenn ihr Arbeitnehmer seid, dass ihr gewissen Ansprüchen genügen solltet. Oder wenn du Student bist, dass du gewissen Ansprüchen genügen solltest. Und ich meine zu beobachten, dass der Trend dorthin geht, dass ganz viel an dir gearbeitet wird und am besten du selbst an dir arbeitest und ein besserer Mensch wirst. Stichwort Selbstoptimierung. Ich habe mal gegoogelt, was für Ergebnisse bei Selbstoptimierung rauskommen. Und es gibt tatsächlich seit so 2-3 Jahren in der medialen Landschaft diesen Trend, wo ganz viele Magazine, Zeitschriften, Bilder diesen Trend zur Selbstoptimierung aufgreifen. Und das kommt nicht von ungefähr, denn die Welt um uns herum, die ist so richtig im Wandel. Diese Woche war in Berlin eine Konferenz Industrie 4.0, das heißt, es geht darum, wie wird in der heutigen Zeit neu produziert mit neuen Möglichkeiten. Und manchmal bekommt man den Eindruck, dass der Mensch dort im Weg ist, weil er zu langsam ist, zu wenig Denkkapazität, zu wenig Speicherkapazität und so weiter hat. Und dann geht es darum, ja, wie soll sich der Mensch denn anpassen? Wie soll denn der Mensch oder ich als Person zukunftsfähig werden? Und da geht es natürlich nicht nur um deine Rolle im Beruf oder in der Arbeitswelt, sondern es geht darum, wie sollst du aussehen, dein Körper, bei Männern, bei Frauen? Wer sich das bei der EM anguckt, manche Leute müssen sich präsentieren und müssen sich so lange selbst optimieren, dass das auch vorzeigbar ist. Oder was isst du? Wie optimierst du deine Ernährung, damit du dorthin kommst, wo du hingelangen sollst? Du sollst im Grunde genommen besser werden. Das wird dir ganz oft suggeriert in der Werbung. Du sollst ein besserer Mensch werden, ein schönerer Mensch werden, ein leistungsfähigerer Mensch werden. Ein Mensch werden, der einfach toll ist, nett anzusehen. Und natürlich besser im Leben zurechtzukommen, dem Alltag besser gewachsen zu sein und im besten Fall noch so richtig zukunftsfähig zu sein. Stichwort lebenslanges Lernen. Wir beschäftigen uns heute mit einem Text, der solche Sachen aufgreift. Und wir sind so gepolt. Wir hören von allen Seiten, optimiere dich selbst, geh nach vorn, entwickle dich weiter, überwache am besten noch deine sämtlichen Vitalfunktionen rund um die Uhr, überwache dein Schlafverhalten, dein Schlafrhythmus, es gibt Apps, die können das mittlerweile alles und die sagen dir am Morgen, ob dein Schlaf erholsam war, noch bevor du gemerkt hast, dass du wach bist. Das ist der Trend zur Selbstoptimierung. Und so sind wir geprägt. Und wenn wir heute den Bibeltext lesen, dann können wir mit den durch diese Brille der Selbstoptimierung, ist übrigens auch zur Selbstoptimierung, können wir den durch diese Brille der Selbstoptimierung lesen. Brutal ist nur, wir werden den Text nicht verstehen. Und er wird uns total gegen den Strich gehen, wenn wir den durch diese Brille lesen. Und ich will helfen, dass wir verstehen, wie ist der Text gemeint, den wir heute lesen. Haltet euch fest, der Text ist herausfordernd. Und er ist etwas länger. Ich habe mich entschieden, dass ich einen Text, nicht nur das Extrakt lese, um den es eigentlich heute in der Predigt geht, sondern ich fange schon etwas früher an, damit man den Zusammenhang hat. Der Text steht in Markus 9. Wer seine Bibel dabei hat, sehr gerne aufschlagen, mitlesen. Wer gerne Online-Bibel liest oder sie auf seinem Handy hat oder wo auch immer, sehr gerne aufschlagen und mitlesen. Markus Kapitel 9, dort geht es los. Die Kernverse sind dann ab Vers 42, aber ich lese schon etwas früher. Ab Vers 33. Dann kamen sie, das heißt Jesus, gemeinsam mit seinen Jüngern. Sie kamen nach Kapernaum. Zu Hause fragte er sie, also dort ist sozusagen ihre Homebase, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Sie schwiegen, denn sie hatten auf dem Weg gestritten, wer von ihnen der Größte wäre. Da setzte er sich, rief die 12 herbei und sagte, wenn jemand der Erste sein will, muss er den letzten Platz einnehmen und der Diener von allen sein. Dann winkte er ein Kind heran, stellte es in ihre Mitte, nahm es in seine Arme und sagte, wer solch ein Kind in meinem Namen aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt nicht nur mich auf, sondern auch den, der mich gesandt hat. Johannes sagte zu ihm, Rabbi, wir haben gesehen, wie jemand in deinem Namen Dämonen ausgetrieben hat und haben versucht, ihn daran zu hindern, weil er sich nicht zu uns hält. Lasst ihn doch, sagte Jesus, denn wer meinen Namen gebraucht, um Wunder zu tun, kann nicht gleichzeitig schlecht von mir reden. Wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Selbst wenn jemand euch nur einen Becher Wasser zu trinken gibt, weil ihr zum Messias gehört, dann wird er ganz gewiss, das versichere ich euch, nicht ohne Lohn bleiben. Doch wer schuld daran ist, dass einer von diesen Geringgeachteten, die an mich glauben, zu Fall kommt, für den wäre es besser, wenn er mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen würde. Und wenn deine Hand dich zum Bösen verführt, dann hack sie ab. Es ist besser, du gehst verstümmelt ins Leben ein, als mit beiden Händen in die Hölle zu kommen, in das nie erlöschende Feuer. Und wenn dein Fuß dir Anlass zur Sünde gibt, dann hack ihn ab. Es ist besser, du gehst als Krüppel ins Leben ein, als mit zwei Füßen in die Hölle geworfen zu werden. Und wenn dein Auge dich verführt, so reiß es heraus. Es ist besser für dich, einäugig in das Reich Gottes zu kommen, als dass du beide Augen behältst und in die Hölle geworfen wirst, wo die Qual nicht endet und das Feuer nicht löscht. Jeder muss mit Feuer gesalzen werden und jedes Schlachtopfer mit Salz. Salz ist etwas Gutes. Wenn es aber seinen Geschmack verliert, womit soll es wieder gewürzt werden? Ihr müsst die Eigenschaft des Salzes in euch haben und Frieden untereinander halten. Ein herausfordernder Bibeltext. Was macht man mit so einem Text? Besonders diese Verse, die ich hier herausgestellt habe, die Verse 43 bis 45. Wenn deine Hand dich zum Bösen verführt, dann hack sie ab. Au. Jeder von euch hat noch beide Hände. Also soweit ich sehen kann, beide Füße, beide Augen, alles dran. Was machen wir mit so einem Text? Wie legen wir den aus? Ist Jesus an der Stelle wörtlich zu nehmen? Sollen wir das buchstäblich so machen? Und wenn ja, gibt es da Vorbilder? Wie macht man das? Man hat ja in der Kirchengeschichte allerhand Unsinn getrieben, wo Menschen böse Dinge angetan worden sind. Im Namen des Glaubens. Aber hat Jesus das so gemeint? War das so auf seinem Radar? Ich möchte versuchen, mit euch den Text zu erschließen und zu entdecken, was bedeutet das? Und ihn in seinem Zusammenhang versuchen zu erklären. Und deshalb habe ich verschiedene Sachen hervorgehoben. Jetzt in Blau, man sieht die Verse 43, 45 und 47, die stehen so parallel nebeneinander. Wenn deine Hand dich zum Bösen verführt, der Fuß oder dein Auge. Und jeweils geht es darum, in dem Text, das ist so ein Schwerpunkt, zum Bösen verführt, Anlass zur Sünde oder dich verführt. Und das ist auch vorher im Vers 42 schon der Fall, wo Menschen verführt werden. Was ist denn das? Was bedeutet das? Oh, der Kontrast ist nicht der Bruder. Was bedeutet das, zum Bösen verführt werden oder die drei Sachen? Der Kontext, der Zusammenhang, in dem das Ganze steht, legt Folgendes nahe. Es geht darum, zu Fall zu kommen. Direkt im Vers vorher, im Vers 42, also unmittelbar vor unserem Abschnitt, gebraucht Jesus diesen Vergleich. Wer schuld daran ist, dass einer von diesen Geringgeachteten, also wenn einer von meinen Jüngern zu Fall kommt, dort ist dieselbe Formulierung gebraucht wie zum Bösen verführt. Das heißt, wenn jemanden vom Glauben von Jesus abbringt, wenn das tiefe Vertrauen zu Gott gestört wird, oder? Wenn etwas anderes an die Stelle Gottes tritt, wenn also ein Riss, wenn also etwas sich zwischen mich und zwischen Gott einschleicht, das ist an der Stelle gemeint. Um erstmal das eine zu entschlüsseln, was bedeutet es, zum Bösen verführt werden? Etwas zu tun, was nicht Gottes Wesen entspricht. Etwas zu tun, was nicht dem Glauben entspricht. Das ist dieser erste Komplex. Ich versuche, verschiedene Komplexe jetzt nebeneinander zu stellen, weil der Text in sich sehr herausfordernd ist. Wir müssen also klären, was heißt denn das Böse? Was ist denn das Böse, zu verführt werden? Wir müssen klären, wie ist das mit dem Abhaken gemeint? Und wir müssen genauso klären, wie ist es mit einer Hand in den Himmel kommen gemeint, ein Fuß in den Himmel kommen gemeint oder zwei Füße in die Hölle? Was heißt das? Also es sind verschiedene Fragen, die der Text einfach aufwirft und die ich nacheinander mit euch durchgehen möchte. Die erste haben wir gerade gesehen, dieses zum Bösen verführt werden, das tiefe Vertrauen in Gott wird zerstört und wenn etwas an die Stelle von Gott in deinem Leben tritt, also Dinge, die dich verführen, die dich von Gott abhalten, die dich vom Guten abhalten, die an die Stelle Gottes treten, die also kleine Götzen für dich werden in deinem Leben. Was kann das sein? Ich glaube, du hast einige Antworten im Kopf. Du hast einige Dinge erlebt, die dich von Gott abhalten, die dich runterziehen, die dich von Gott wegziehen. Du kennst sie. Ich brauchte die gar nicht aufzuzählen. Vielleicht können wir mal auf die nächste Folie gehen. Da geht es nämlich um diese drei Themenbereiche Hand, Fuß und Auge. Es ist unglaublich, wie prägnant Jesus das zusammenfasst, diesen ganzen Komplex des Versuchens. Er fasst es zusammen, wenn dein Fuß dich verführt, wenn deine Hand dich verführt oder wenn deine Augen dich verführen. Was heißt das? Ich habe mal versucht, das herauszustellen. Und da kommt gleich wieder so ein kontrastmäßig suboptimaler Kasten. Hand, das ist das, was du tust. Dinge, die du in die Hand nimmst. Und wenn deine Hand dich zur Sünde verführt, das heißt, wenn deine Hand, deine Hände, dein Tun dich verleiten, etwas Falsches zu tun. Das meint Jesus. Oder dein Fuß, das, wohin du gehst, dein Wandel, das, wohin du unterwegs bist, die Orte, an denen du dich aufhältst. Oder dein Auge, das, was du siehst, das, was du wahrnimmst, das, was dir ins Auge fällt. Und das Interessante ist, das geht noch tiefer. Denn es kann sein, dass sich gerade bei deinem Auge dir fällt häufig das Oberflächliche, das, was du auf den ersten Blick siehst, fällt dir ins Auge. Und es kann dich zur Sünde verführen, wenn du mit deinen Augen einfach Leute aburteilst. Wenn du das Oberflächliche wahrnimmst, du siehst, was sie fahren, du siehst, was sie tragen, du siehst, wo sie sind, du siehst, wie sie laufen, du siehst, wie sie aussehen. Und dieser erste Blick, der kann dich zur Sünde verführen. Der kann ein Bild von jemandem erzeugen, was überhaupt nicht stimmt in deinem Leben, wo du ein Urteil getroffen hast, ein abwertendes Urteil getroffen hast und die Person überhaupt noch nicht kennst. Das passiert jedem von uns. Das ist normal. Das gehört dazu. Wir sind Menschen. Wir machen das. Wir tun das. Wir gucken auf Statussymbole. Wir gucken auf das, was jemand am Arm hat. Nix da, okay, sagt auch was aus. Wir gucken, was jemand in der Hand hat. Wir gucken, welche Gadgets du hast. Wir gucken, welchen Rechner du hast. Wir gucken, welche Autoschlüssel in einem Meeting auf dem Tisch liegt. Ob der versteckt ist, ob er offen da liegt, ob die Marke oben da liegt oder sowas. Wir gucken darauf. Männer sind darauf gepolt. Womit sägst du? Keine Ahnung. Also das sind alles die Sachen, die wir im Kopf haben, wo wir uns vergleichen, was irgendwie normal ist. Und Jesus greift diese drei Themenbereiche auf. Hand, Fuß und Auge. Und präzisiert das, bringt das so stark auf den Punkt. Da kannst du gar nicht mehr drum herum reden. Da kannst du versuchen auszuweichen und kannst sagen, naja, geht doch nicht oder wie auch immer. Und nochmal die Frage, die ich vorhin gestellt habe, was ist das bei dir? Was sind die Dinge, die dich verführen, die dich von Gott abhalten? Ist es ein Bildschirm? Sind es Menschen? Sind es Beziehungen? Ist es Geschäftigkeit? Was ist es? Ist es deine Leidenschaften? Weißt du selber, geht es nicht darum, dass ich dir ein schlechtes Gewissen mache, sondern mir geht es darum, das einfach in Erinnerung zu rufen, wach zu rufen. Denn Jesus zeigt einen Weg, damit umzugehen, was man damit macht. So, und jetzt geht es weiter, den nächsten Teil des Abschnittes. Was meint Jesus damit? Meint Jesus, dass wir uns selbst verletzen sollen? Meint Jesus, wenn deine Hand etwas falsch macht, dann muss die weg. Wenn deine andere Hand etwas falsch macht, muss die auch noch weg. Wenn dein Fuß dich irgendwo hinführt, wo er nicht sein sollte, wo du nicht hin sollst, dann muss rechter Fuß, so, okay, linker Fuß, so, Augen. Und dann stehst du da und kannst nicht mehr stehen. Und dir fehlt was. Du bist sozusagen verstümmelt. Es ist interessant, oder erstmal eine andere Frage vorneweg. Wie passt das zusammen mit der Aussage, die Paulus macht, dein Leib, dein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes? Wie passt das zusammen? Das ist entscheidend bei der Beantwortung der Frage, hat Jesus das so wörtlich gemeint, wie wir damit umgehen sollen? Und ja, könnt die Antwort schon lesen? Nein, wir sehen es an keiner Stelle im Neuen Testament, dass das praktiziert wurde. Im Gegenteil, als Petrus, der Jünger von Jesus, bei der Verhaftung Jesu, dem einen ein Ohr abgeschlagen hat, hat Jesus nicht gesagt, okay, kommt gelegen, der hat sein Ohr, hat ihn verführt, lass mal ab. Sondern er hat das Ohr genommen und hat ihn wieder geheilt, hat ihn gesund gemacht. Und in dem Moment hat er nicht gesagt, Petrus, okay, Ohr ab, Hand ab. Sondern Jesus hat ihm vergeben. Jesus tut ihm Gutes. Also es wurde von Jesus und von anderen Leuten im Neuen Testament nicht praktiziert. Und dann ist die Frage, ja, warum sagt er denn sowas? Wieso haut er erst so ein Ding raus und dann, wenn die Gelegenheit kommt, das zu praktizieren oder das darzustellen, dann sagt er nichts dazu. Ich habe den Eindruck, es geht um etwas anderes. Jesus will darstellen, du bist versuchbar. Und Versuchung ist schwierig, ist problematisch. Sündiges Verlangen muss drastisch behandelt werden. Deshalb dieser brutale Vergleich. Es geht um Folgendes. Wenn du versucht wirst, dann fange ich an zu verhandeln. Wenn du merkst, du kommst in Versuchung, dann fange ich an, ja, es ist schon ganz okay und noch ein paar Zentimeter, noch ein paar Meter. Nein, es geht nicht. Es gibt ein Zitat, was ich eigentlich noch auf die Präsentation nehmen wollte, aber dann nicht mehr geschafft habe. Das heißt, es ist von einem Italiener, manch einer, der vor der Versuchung flieht, hofft doch heimlich, dass sie ihn einholt. Nochmal, manch einer, der vor der Versuchung flieht, hofft doch heimlich, dass sie ihn einholt. Das greift auf, wie wir als Menschen ticken. Wir fliehen vor der Versuchung, aber da sie so süß ist, da sie so schön ist, da sie so begehrenswert ist, hoffen wir, dass sie hinterherkommt. Da zu bleiben wäre offensichtlich falsch. Also fliehe ich doch aber langsam, in der Hoffnung, die Versuchung kommt hinter mir her und holt mich wieder ein. Und dann kann ich ja nicht anders, als ihr zu erliegen. Okay? Und leider ist es so, dass Jesus sagt, hey, da gibt es keinen Verhandlungsspielraum. Weg damit. Schluss damit. Aufhören. Wenn du merkst, dass sich Webseiten verführen, dann lass sie zu. Dann mach sie nicht auf, um zu checken, ob sie dich immer noch versuchen oder verführen. Lass sie zu. Wenn du merkst, dass sich Menschen versuchen, dann versuch damit umzugehen und versuch nicht so weit auszutesten wie möglich, ob du noch versuchbar bist. Jesus sagt nicht, wenn deine Hand dich versucht, dann rede mit ihr. Nein, Jesus sagt, wenn deine Hand dich versucht, dann hack sie ab. Manchmal müssen wir uns von Dingen trennen, die uns versuchen. Und hier ist das Ding. Genau an der Stelle kommt diese Selbstoptimierungsfalle und die kann zuschnappen. Nämlich, wenn es darum geht, dass du jetzt anfängst, dein Leben, dein christliches Leben, dein Leben mit Gott, dein Lebensstil zu optimieren und versuchst, perfekt zu werden. Und du kommst in die Falle rein, dass du versuchst, okay, das muss anders werden, das muss anders werden. Ich schaffe es eigentlich gar nicht, mit meinen ganzen Versuchungen, mit meinen ganzen Herausforderungen umzugehen. Und in gewisser Weise ist das Ganze ad absurdum geführt worden. Weil du es nicht kannst. Du hast nur zwei Hände, die du im Notfall abhacken kannst. Du hast nur zwei Füße. Du hast nur zwei Augen. Was machst du aber mit deinem Herzen? Das kannst du dir nicht ausreißen, wenn du merkst, hey, in meinem Herzen ist Böses drin. Da kannst du nicht sagen, Brustkorb auf, Herz raus, ich habe ja noch eins. Ups, geht nicht. Interessant ist auch, dass Jesus nur, jetzt mal um auf der organischen Ebene zu bleiben, dass Jesus nur Teile des Körpers nimmt, die zweimal vorhanden sind. Er redet zum Beispiel nicht von der Zunge, die an anderer Stelle in der Bibel ganz oft erwähnt wird, dass sie sich verführen kann zu Bösen. Die lässt Jesus außer Acht, da könntest du gar nicht mehr reden. Jesus geht es nicht ums Kaputtmachen. Sondern es geht, das sehen wir in der ersten Zeile, es geht darum, dass du ins Leben eingehst. Das ist sein Ziel. Jesus hat keine Freude daran, dass du keine Beine hast, keine Arme hast und keine Augen hast. Oder jeweils nur eins. Sondern ihm geht es darum, dass du ins Leben eingehst. Das ist sein Ziel. Das ist das, was er möchte. Sein Anliegen. Dafür ist er auf die Welt gekommen. Dafür ist er gestorben. Jetzt mal zur nächsten Markierung in dem Text. Wir hatten gehabt, was bedeutet das, zum Bösen verführt zu werden? Warum greift Jesus diese drei Sachen auf? Hand, Fuß und Auge. Was hat das mit dem Abhaken zu tun? Wir haben gesehen, Jesus meint das nicht wortwörtlich, sondern übertragenen Sinn. Und jetzt geht es weiter, das Leben. Was heißt ins Leben, in das Reich Gottes einkommen? Heißt das durch Selbstverletzung, durch Verzicht, durch Selbstoptimierung, gehe ich das in das Leben ein? Das könnte der Vers nahelegen, man könnte das rausnehmen. Das heißt, ich tue ganz viel, ich verbessere mich, werde ein besserer Mensch und dadurch gehe ich ins Leben ein, dadurch habe ich Frieden mit Gott, dadurch werde ich ewig bei Gott leben. Das ist nicht der Fall, denn wir haben eine ganze Menge andere Bibelstellen, die genau das Gegenteil davon sagen. Erlösung ist nur allein durch Christus und durch das Kreuz möglich. Du kannst dich nicht selbst erlösen. Das heißt, alle Selbstverletzung, alle Verzicht haben nicht das Ziel, dich selbst zu erlösen. Selbsterlösung gibt es nicht. Erlösung kommt allein durch Christus. Und das, was du tust, wo du dich von Versuchungen entfernst oder wo du Versuchungen von dir entfernst, da geht es überhaupt nicht darum, dass du dir etwas verdienst. Da geht es überhaupt nicht darum, dass du in den Himmel kommst. Das hat Gott schon längst für dich gemacht. Dahin kommst du nur, wenn du an Jesus glaubst. Wenn du sagst, Jesus, du bist derjenige, der alle Lücken bei mir auffüllt. Du bist derjenige, der mich vollendet. Du bist derjenige, der mich reinmacht, der mich heilig macht. Das kann ich nicht selber, das kannst nur du. Das heißt, hier bei dem, was Jesus sagt, geht es nicht darum, sich den Himmel zu verdienen, in den Himmel zu kommen, das ewige Leben zu verdienen. Es gibt kein Verdammungsurteil mehr für die, die ganz mit Jesus Christus verbunden sind. Das heißt, durch die Verbindung mit Jesus, wenn du Jesus als Herrn und Heiland bejahst und sagst, Jesus, ich glaube an dich, ich glaube nur an dich, dann vergibt Gott dir deine Sünden, dann ist Gott dir gnädig. Und nicht, wenn du dich selber versuchst zu verbessern. Und das ist der Unterschied zwischen Christsein und zwischen anderen Religionen. In ganz vielen Religionen geht es darum, dass du selbst ein besserer Mensch wirst. Dass du wiedergeboren wirst auf einem höheren Level. Oder dass du durch deine Taten oder durch deine Opfer, die du bringst, vor Gott angenehmer wirst. In der Bibel finden wir das Gegenteil. Da geht es nicht darum, dass der Mensch sich hocharbeitet, sondern in der Bibel finden wir, dass Gott in Jesus runtergekommen ist, uns entgegengekommen ist, auf Augenhöhe gekommen ist, dass er Mensch geworden ist. Und das ist das Besondere am Evangelium, an der Heilsbotschaft in Christus. Nicht du musst dir etwas erarbeiten, sondern du bekommst etwas geschenkt. Du bekommst diese Vollkommenheit, dieses Leben mit Gott, das ist ein Geschenk, das kannst du dir nicht erarbeiten. Und die gute Botschaft ist, du brauchst es dir nicht zu erarbeiten. Dein Leben, wenn du mit Jesus lebst, da geht es nicht darum, dir den Himmel zu verdienen oder dir einen besseren Platz im Himmel zu verdienen. Darum geht es überhaupt nicht. Aber Jesus greift die Tatsache auf und sagt, wenn du der Versuchung erliegst, dann ist das schlecht für dich. Dann tust du dir damit keinen Gefallen. Deshalb trenne dich davon. Mach einen radikalen Schnitt. Die Frage, es kommen noch einige Fragen, die in dem Abschnitt aufgeworfen werden. Gehen wir mal weiter in den nächsten Balken. Was ist denn mit der Hölle gemeint? Reden wir mal über Hölle. Das ist ein relativ unpopuläres Thema. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal eine Predigt darüber gehört habt. Das Wort Hölle im Neuen Testament kommt von dem neutestamentlichen Gehenna und es erinnert damals an ein Tal, das Ginnom-Tal im Süden von Jerusalem. Und in diesem Tal wurden zur alttestamentlicher Zeit Opfer gebracht, einem Gott Moloch, zu Zeiten des Königs Ahabs. Das ist ein Tal, wo viel Furchtbares geschehen ist, wo Kinderopfer gebracht worden sind, also richtig Götzendienst, was Gott absolut missfällt. Und da kommt dann die Vorstellung her, zur alttestamentlichen Zeit und auch noch zur Zeit, als Jesus gelebt hat, in diesem Tal geschieht das Endgericht. Da ist so viel Böses, da ist Verdammnis. Dort geschieht das Endgericht. Dort ist die Vorstellung von Hölle lokal geworden, in den Köpfen der Zuhörer von Jesus. Es gibt einen Unterschied. Die Bibel spricht ja von Hölle, spricht von Hades. Hölle ist, wie es hier steht, die endzeitliche Strafe nach dem jüngsten Gericht. Das ist die Hölle und die ewig dauern wird. Hades ist sozusagen diese Zwischenstufe. Das greifen einige Bibeltexte auf. Die Seelen der Verstorbenen, die nicht an Gott glauben, die landen im Hades bis zum jüngsten Gericht. Und erst nach dem jüngsten Gericht erfolgt die leibliche Auferstehung. Das heißt, dann bekommt man wieder einen Körper und dann kommt die endzeitliche Strafe. Das Neue Testament, das ist interessant. Im Neuen Testament finden wir nichts über sogenannte Höllenqualen. Wenn ihr euch manche Kirchenfenster anseht, dort sind Höllenqualen dargestellt. Und vielfach wurde in der Kirchengeschichte mit Höllenqualen viel Schindluder getrieben. Das Fegefeuer ist quasi eingesetzt worden. Du leidest Höllenqualen, du leidest Qualen. Und es ist Angst gemacht worden mit den Höllenqualen. Und es ist benutzt worden, einfach um Leuten Angst einzujagen und zu sagen, du musst an Gott glauben oder du musst zu dieser Kirche gehören oder du musst deine Sünden vergeben lassen und dafür noch Geld bezahlen. Also Ablasshandel hat nichts mit der Botschaft des Neuen Testaments zu tun, weil es dort nämlich überhaupt nicht um Höllenqualen oder sowas geht. Das ist dort nicht aufgeführt. Das NT schweigt dazu. Wenn aber die Hölle erwähnt wird, die Bibel, das Neue Testament schweigt nicht zur Hölle. Wenn aber die Hölle erwähnt wird, dann immer in dem Zusammenhang, sie will das Gewissen wachrütteln. Nämlich wachrütteln in dem Sinn, hey, es gibt ein Endgericht. Irgendwann werden alle vor Christus, vor dem Richterstuhl Christi erscheinen und sich rechtfertigen für ihr Leben, für das, was sie getan haben und für das, was sie nicht getan haben. Und dann wird Gericht gehalten über deine Taten, über deine Versäumnisse. Wenn du zu Christus gehörst, dann bestehst du vor dem Gericht. Dann gibt es keine Anklage mehr gegen dich. Dann ist die Anklage, dein Schuldschein, dein Anklageschrift, die hat Christus längst mit ans Kreuz genommen. Er hat gesagt, okay, am Kreuz, das ist alles erledigt. Wenn du nicht an Christus glaubst, dann stehst du vor diesem Gericht. Und dann ist eine Möglichkeit danach diese Hölle, diese endzeitlichen Qualen. Das klingt brutal, das ist das eine. Das andere ist, frag mal jemand, der unter Höllenqualen im Diesseits leidet. Der sagt, es ist eine Erleichterung, wenn ich weiß, dass jemand, der mir Höllenqualen bereitet, selber gerichtet wird. Und dass ich das nicht machen muss, sondern dass es ein gerechter Richter macht, der den Überblick hat. Das ist ein kurzer Exkurs zum Thema Hölle. Was meint Jesus mit Hölle? Und Jesus greift damit die Vorstellung auf, die damals in den Köpfen der Zuhörer war. Dieses lokalisierte Tal, was im Süden von Jerusalem, also ein paar Kilometer entfernt von dem, wo sie sich jetzt befinden, ist. Und er schreibt dann, hey, es ist besser, und er greift noch eine andere Vorstellung auf, das muss ich vielleicht noch erklären. Es gab damals die Vorstellung, wenn du in die Hölle, also in dieses Tal dort gehst, dann wachst du zu dem Leben danach wieder mit diesem Körper auf, in dem Zustand auf, wie du gestorben bist. Das heißt, wenn dir ein Fuß gefehlt hat, dann wachst du mit einem fehlenden Fuß auf. Und diese Vorstellung greift Jesus auf. Deswegen sagt er, mit einem Bein ins ewige Leben zu gehen oder ins Leben zu gehen. Jesus sagt damit nicht aus, so wie du hier stirbst, wirst du immer im Himmel sein. Das heißt, wenn ich jetzt Brillenträger bin, werde ich eine ganze Ewigkeit auf eine Brille angewiesen sein. Oder wenn du jetzt krumme Beine hast, dann wirst du ein ganzes Leben lang, eine ganze Ewigkeit lang krumme Beine haben. Oder wer jetzt im Rollstuhl sitzt, wird ein ganzes Leben lang, eine ganze Ewigkeit lang im Rollstuhl sitzen. Das sagt Jesus nicht an der Stelle. Das ist keine Lehraussage in dem Moment. Er zieht das Vorstellungsvermögen seiner Zuhörer heran, nämlich die Vorstellung, die sie haben von einem Weiterleben nach dem Tod. Und er sagt, so wie ihr das und das glaubt, und da vermittle ich euch eine andere Wahrheit dahinter. Er korrigiert an der Stelle nicht die Wahrheit, die in den Köpfen schon drin ist, sondern greift sie einfach auf. Das macht er an einer ganz anderen Stelle. Aber er vermittelt hier nicht gleich 15 Wahrheiten mit einem Mal. Er greift sie nur auf und sagt, es ist besser, du gehst verstümmelt ins Leben ein, als mit beiden Händen in die Hölle. Sein Anliegen ist, keine Aussage darüber zu machen, wie die Auferstehung aussehen wird, sondern seine Stoßrichtung ist die, es ist ernst mit Versuchung. Trenne dich von ihr. Merz alles aus, was dich in diese Richtung bringt. Jetzt kommt der nächste Balken. Ist es möglich dann, wenn dass man das Heil, die Erlösung in Christus verlieren kann? Das heißt, wenn du einmal zu Christus gehörst und dich nicht von Versuchung trennst, kann es sein, dass du dann mit allen Gliedmaßen in die Hölle kommst? Wie ist das möglich? Die Frage dahinter steht, kann man das Heil, die Erlösung, die man in Christus hat, kann man die wieder verlieren? Das heißt, wenn ich einmal an Jesus geglaubt habe, wenn ich mich einmal entschieden habe und sage, Jesus, du bist jetzt Herr meines Lebens. Ich erkenne an, dass du das Opfer geworden bist. Ich erkenne an, dass du mich vor Gott gerecht machst. Und allein du. Ist es möglich, dass dieses Heil, was man dadurch bekommt, diesen Status, den man bekommt von Gott, dass man den wieder verliert? Interessanterweise spricht das Neue Testament sowohl von Heilsgewissheit, Heilssicherheit, von Verheißungen und so weiter. Aber das Neue Testament spricht an keiner Stelle davon, dass man auf irgendeine Weise einseitig, automatisch oder selbstverständlich so eine Heilssicherheit hat und sie immer da ist. Das Heil, aber die gute Botschaft dabei, also auf die Frage, wenn mich jemand fragen würde, kann ein Christ das Heil verlieren? Dann sage ich, nach der Botschaft des Neuen Testamentes, ja, es ist möglich. Aber das Heil allein liegt in Christus. Das heißt, es geht nicht darum, dass du dich dann wieder hocharbeitest, dass du dir das wieder verdienst. Das liegt in Gott. Das bekommst du von Gott geschenkt. Es liegt allein in der Gnade Gottes, aber es schaltet deine Persönlichkeit und dein Leben nicht aus. Es gibt so zwei theologische Fachwörter, die das in Betracht ziehen. Im Römerbrief wird das ganz deutlich. Es gibt einen sogenannten Heilsindikativ und es gibt einen Heilsimperativ. Indikativ ist Zustandsbeschreibung, Imperativ ist eine Aufforderung, mach was. Indikativ heißt, du bist gerettet, Imperativ heißt, tu, dass du gerettet wirst. Dass ich gerettet werde vor Gott, liegt allein in Christus. Und gleichzeitig ist zu sehen, dass Paulus an einer Stelle sagt, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Das heißt, er lässt den Menschen nicht außen vor, sondern bezieht den Menschen mit ein. Dass Gott diesen Entschluss mitgewirkt hat, das ist ganz klar. Und dass der Weg zu Gott allein in Christus ist, das ist ganz klar und nicht durch unsere Taten. Das ist ganz klar. Aber diese beiden Sachen, die stehen nebeneinander. Die Beschreibung, du bist gerettet. Und die Beschreibung, bewirke deine Rettung, die stehen für Paulus nebeneinander und er löst diese Spannung nicht auf. Anders formuliert, wie gesagt, spricht das Neue Testament von Heilsgewissheit. Das heißt, wenn du an Jesus glaubst, kannst du dir sicher sein, dass du gerettet bist, dass du bei Gott bist. Und du musst das Gott nicht erst durch Taten beweisen. Aber es gibt ja diese theologischen Spitzfindigkeiten. Was ist mit jemand, der gerettet ist und der mit seinem Heil spielt und der alles daran setzt und das Heil sozusagen seine Rettung als Freifahrtschein jetzt nutzt, um alles zu tun, was sündig, verwerflich oder wie auch immer ist? Und an der Stelle sagt das Neue Testament, so einfach ist es nicht. Bei Paulus finden wir das, bei Petrus finden wir das. So einfach ist es nicht. Es heißt jetzt nicht, dass deine Rettung ein Freifahrtschein für ein sündiges Leben ist. Und diese Frage wird also in diesem Text auch mit aufgeworfen. Ist es möglich, dass jemand, der Christ ist, der mit Jesus liebt, dass er sein Heil wieder verliert? Ja, es ist möglich. Aber in dem Moment liebt er Jesus nicht mehr. Da muss schon eine ganze Menge vorher passieren. Da sind eine ganze Menge Entscheidungen, die bis dorthin gefallen sind. Aber der Weg zurück, der ist immer möglich. Der Weg zurück zu Gott, der ist immer möglich. Und diese Botschaften im Neuen Testament sind nicht da, um jemanden Angst zu machen. Das ist ja die Frage bei dem Text. Wozu ist der Text da? Was will Jesus damit bezwecken? Ist er damit da, um Angst zu machen? Oder ist er dazu da, um Mut zu machen, um Kraft zu geben? Und ich sage, es geht um das Zweite. Mit diesem Text will Jesus ganz viel Mut machen, will er ganz viel Kraft geben, will sagen, hey, Versuchung an sich ist ein Problem. Und gleichzeitig sagt er, hey, wir sind alle versuchbar. Das ist eine frohe Botschaft an sich. Wenn du das für dich selber verstehst, ist es eine frohe Botschaft für dich, weil du dir selbst keine Illusionen machst. Jetzt mal zur nächsten Folie. Es geht im Prinzip darum, wie widerstehen wir Versuchungen, wenn sie uns, jetzt mal ganz fromm gesagt, ereilen. Zwei Bibelstellen habe ich dazu herangezogen. Aus 1. Korinther 10, Vers 13. Gott ist treu. Das ist schon mal die gute Botschaft. Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass die Prüfung über eure Kräfte geht. Er wird euch bei allen Versuchungen den Weg zeigen, auf dem ihr sie bestehen könnt. Dass du versucht wirst und dass dein Glaube auf die Probe gestellt wird, dass Dinge in dein Leben kommen, die es dir schwer machen, an Gott zu glauben, auf Gott zu vertrauen, das ist normal. Das liegt im Kern der Sache, in der Natur der Sache, im Glauben begründet. Aber Gott ist treu und er wird nicht zulassen, dass es über deine Kräfte geht. Manche sagen, Glaube ist wie ein Muskel, der trainiert wird. Und Glaube wird trainiert durch Herausforderungen, durch Prüfungen. Nur dann bewährt er sich, nur dann wird er stärker, nur dann kann er beim nächsten Mal noch mehr aushalten, noch mehr bewegen. Und darum geht es Jesus. Er sagt von vornherein, zack, bei Versuchungen mach einen klaren Schnitt. Aber Glaube wird dadurch gestärkt. Und Gott ist derjenige, der treu ist und der nicht zulassen wird, dass es über deine Kraft geht. Und er wird dir den Weg zeigen. wie du Versuchungen bestehen kannst. Und aus dem Gebet, was Jesus in Johannes 17 spricht, wo er für seine Jünger vor Gott eintritt, dort sagt Jesus: Ich bitte dich, also Gott, nicht darum, sie aus der Welt wegzunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Jesus betet für dich. Er betet, dass du vor dem Bösen bewahrt wirst, dass du Versuchungen bestehen kannst, dass du sie aushalten kannst. Und das sind auch die letzten beiden Verse, Vers 49 und Vers 50, die etwas schwer zu verstehen sind. Sind mit die schwierigsten Verse, die es in der Bibel gibt. Wo die Frage ist, was macht man damit? Wie versteht man die Verse? Es geht darum, dass jeder geprüft wird. Einfach mal auf den Punkt gebracht. Jeder wird versucht, jeder wird herausgefordert, jeder wird geprüft. Das gehört zum Leben dazu, so sagt Jesus hier, wie das Salz zum Opfer. Es gab kein Opfer ohne Salz. Fleisch ist konserviert worden, Fleisch musste haltbar sein. Die beiden Sachen gehören zusammen. Zwei Seiten einer Medaille. Und so ist es auch mit dem Leben. Leben und Versuchung, die gehören zusammen. Leben und Prüfung, die gehören zusammen. Das ist nicht voneinander zu trennen. Das eine gehört zum anderen. Leben ist so. Aber die gute Botschaft ist, die beiden gehören zusammen, aber durch Gott wird uns die Kraft geschenkt, Sachen auszuhalten. Und deshalb fordert er auch ganz unten auf, ihr müsst die Kraft des Salzes in euch haben. Das heißt, Salz wirkt sich ja aus. Salz hat Auswirkungen auf seine Umwelt. Und da fordert Gott heraus, habt diese Kraft des Salzes in euch und haltet Frieden untereinander. Mit dieser letzten Wortgruppe, da macht er den Sack nochmal zu, haltet Frieden untereinander. Denn wir haben es gelesen am Anfang, eine der Herausforderungen bei den Jüngern war, sie haben gestritten, wer ist der Größte. Und dann hat er ein Kind in die Mitte gestellt und hat gesagt, nehmt euch das Kind als Vorbild. Und dann später hat er noch die Aussage hinzugefügt, hey, wer einem von diesen gering verachteten Anstoß gibt zur Sünde, für den ist es besser, wenn er im Meer versenkt würde, wenn er gleich stirbt, wenn er umkommt, weil auf ihn eine Bestrafung wartet. Und Gott sagt, oder Jesus sagt damit, die Versuchung, das, was dich vom Glauben abbringen kann, das kann von dir selber kommen, von deinen Gliedmaßen sozusagen. Es kann aber auch von außen kommen, kann untereinander kommen. Das können Menschen sein, die dir eigentlich lieb sind, die dir wertvoll sind. So war es bei den Jüngern. Sie haben sich verstanden. Sie sind miteinander mit Jesus unterwegs gewesen. Sie haben Jesus nachgefolgt. Und trotzdem fordert Jesus sie auf, dass sie Frieden untereinander halten sollen, dass sie sich gegenseitig nicht versuchen sollen. Und schlussendlich, und das ist der Text, den wir jetzt schwerpunktmäßig gesehen haben hier, fordert Jesus auf, die Versuchung, die in dir drin ist, der alte Mensch sozusagen, der in dir drin ist, mit dem musst du Schluss machen. Und da darfst du nicht verhandeln. Da musst du einen Schlussstrich ziehen. Und das ist das, was Jesus sagt. Er sagt nicht, dass du dich selbst verletzen sollst, dass du dich selbst verstümmeln sollst, als irgendeinem Weg, um besser zu werden. Das brauchst du nicht. Jesus hat das für dich gemacht. Dass du gut bist in Gottes Augen, das ist die gute Botschaft. Dafür brauchst du dich nicht anzustrengen. Da brauchst du nichts zu tun. Du bist gut. Du bist angenommen, du bist vollkommen in Gottes Augen durch Jesus Christus. Und da kannst du selber nichts hinzufügen. Aber Versuchungen und dem Bösen zu erliegen, das trennt dich innerlich davon. Das tut dir nicht gut, das trennt dich von Gott. Du merkst das selber, du verlierst die Würde und die Achtung vor dir selbst. Du verlierst die Achtung vor anderen Menschen. Du verlierst die Achtung vor dem Leben. Und das ist lebensverneinend. Und an dieser Stelle sagt Jesus, an der Stelle musst du einen Cut machen und die Wahrheit in dich reinlassen. Das, was dich frei macht, an dich reinlassen. Ich weiß nicht genau, wie ich das in einem Punkt zusammenfasse jetzt. Also diese Punkte, sich der eigenen Versuchbarkeit bewusst sein. Ich bin versuchbar, das ist normal. Das zweite ist, trenne dich von Versuchungen, trenne dich von Sachen, die dich versuchen, die dich von Gott wegziehen, ohne zu verhandeln. Deshalb sagt Jesus unmissverständlich Cut, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben vorhin ein Lied gesungen, Cornerstone. Ich weiß nicht, habt ihr das jetzt auf dem Radar? Ich habe es vorhin kurz geschrieben. Ja. Ja, okay. Wir haben ein Lied gesungen, Christ Alone, Cornerstone, Jesus alleine, der Eckpunkt. Sein Blut und seine Gerechtigkeit, die machen mich frei. Nichts anderes, nicht meine eigenen Taten, nicht das, was ich tue. Und eine Zeile war noch, I do not trust the sweetest frame. Das heißt, ich verlasse mich auf keinen noch so verführerischen, noch so süßen Denkrahmen, sondern allein auf Christus. I wholly trust in Jesus' name.